Hallo Freunde, herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview mit Dan Stein, einem visierten Experten im Bereich der Selbstverteidigung und Kampfkunst. Dan blickt auf eine facettenreiche Karriere zurück, die ihn vom professionellen Schwimm bis hin zur militärischen Nahkampfausbildung geführt hat. Er ist auch Autor des kürzlich erschienenen Buches Bodyguard Yourself, du bist dein bester Schutz. Und der Entwickler eines eigenen Selbstverteidigungssystems, der strategischen Selbstverteidigung. Dieses System ist darauf ausgelegt, Menschen zu befähigen, sich in gefährlichen Situationen sicherer zu verhalten und potenzielle Schäden zu minimieren. Dan wird uns heute tiefe Einblicke in sein umfangreiches Wissen gewähren und seine vielfältigen Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen mit uns teilen. Wir beginnen mit den Beweggründen, die ihn auf diesen Weg gebracht haben und wie diese seine Perspektiven und Methoden geformt haben. Dan, was hat dich dazu inspiriert, dich zunächst dem Schwimmen und später dem Kampfsport zu widmen, als deine sportliche Reise 1976 begann?
Puh, naja, eigentlich, ich wollte schon immer groß und stark sein. Das war schon als Kind eine meiner wichtigsten Voraussetzungen, weil ich muss dazu sagen, ich habe als Kind, als einziges farbiges Kind in den Anfang 70er, Ende 60ern in einem 2000-Seelendorf wird man sehr schnell der Prügelknabe. Also heute würde man es Mobbing nennen, ja. Also kein Kind konnte dickbrillig, rothaarig, dick, stinkend, irgendwas genug sein, als dass nicht der Neger derjenige gewesen wäre, der auf jeden Fall die Klappe voll kriegt, und zwar von der ganzen Schule und vom ganzen Kindergarten. Also muss ich ja irgendwie fitter werden. Und mein erster Einstieg war tatsächlich das Schwimmen, weil mir mein Stiefvater später, das eigentlich oktroyiert hatte. Ja, er hat mich zu einem Schwimmkurs geschickt, weil ich konnte nicht zum Schwimmen gehen. Alle anderen gingen im Sommer in Freibad und da hieß es, okay, du darfst eben nicht, weil du kannst nicht schwimmen. Also bin ich zum Schwimmkurs und den habe ich abgeschlossen. Dann ging mein Vater mit mir zum ersten Mal zum Schwimmen und ich war da natürlich kein Michael Phelps und kein Mark Spitz. Also ich habe halt die Bahn gerade mal so geschafft. Und mein Vater hat sich so aufgeregt, dass ich dann gesagt habe, okay, weißt du was, jetzt zeige ich es dir. Und dann habe ich dann innerhalb von 2 Tagen Frei- und Fahrtenschwimmer hintereinander weggemacht. Ja, und da war ich 10 oder 11. Und und dann kamen eben so Einflüsse mit dazu, dass ich dann natürlich durch das Schwimmen mehr Leute kennenlernte. Ich ging dann zur DLRG, also dieser Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Und da lernte ich dann Leute kennen, die viel mit Kampfsport zu tun hatten und mit anderen Sachen. Und das hat mich dann auf den anderen Weg gebracht.
Und zu den anderen Wegen gehörte für dich auch die Bundeswehr. Wie hat sie deine Einstellung zum Training und zur Selbstverteidigung geprägt?
Eigentlich nur marginal. Das war nämlich schon vorher geprägt durch mein Schwimmtraining und auch dadurch, dass ich vorher eben schon mit Kampfsport angefangen hatte und auch mit Krafttraining. Und die Bundeswehr war für mich eigentlich fast wie ein Auffangbecken für meine sportlichen Aktivitäten, weil da hatte ich Zeit dazu. Ja? Zumal ich das auch meinem persönlichen Patriotismus zuschreibe, wo ich immer gesagt habe, okay, ich bin zur Bundeswehr gegangen, auch mit der Einstellung, wenn in diesem Land irgendwas ist, werde ich dieses Land gegen Gefahren von außen verteidigen. Das heißt, demzufolge musste ich ja fit sein. Und ich war in einer Spezialeinheit zur Nuklearwaffenbewachung und dort war ich dann auch eben zuständig für die Ausbildung im Nahkampf. Ich habe Wettkämpfe gewonnen, und also viele, viele Wettkämpfe gewonnen. Dort ging dann auch mein Marathon- und Triathlon-Training los. Und das konnte ich dann natürlich auch in dieses soldatische Sein mit reinpacken, wo dann eben auch alle anderen militärischen Anforderungen mit verwoben waren.
Ich weiß, dass du dich fast mit allen Kampfsportarten beschäftigt hast, sei es Karate, Wing Chun oder Krav Maga und vor allem aufgrund deiner militärischen Laufbahn der Antiterrorkampf. Was hat dich daran besonders fasziniert und welche Elemente hast du in dein eigenes Selbstverteidigungssystem denn integriert?
Also tatsächlich hatte ich diese ganzen Techniken gelernt, um mich selbst verteidigen zu können, aber auch im Sinne des Nahkampfs. Und beim Antiterrorkampf ist sehr nah am Nahkampf dran. Also wenn wir so Selbstverteidigung oder Kampfsysteme wie Krav Maga ansehen oder wie Silat, und da geht es dann fast schon weniger um die Verteidigung als um sehr finale Techniken. Ja, Elemente daraus habe ich in mein eigenes System übernommen, in die strategische Selbstverteidigung. Und ich habe mir im Grunde aus allen Kampfsportarten oder Kampfkünsten, die ich irgendwann mal praktiziert habe oder wo ich Berührungspunkte hatte mit entsprechenden Leuten, habe ich mir die Elemente herausgezogen, die ich für sinnvoll erachte, dass man sich selbst verteidigen kann. Wir müssen unbedingt unterscheiden zwischen Selbstverteidigung und Nahkampf und Kampfsport. Das sind drei völlig unterschiedliche Konzepte. Und das, was ich anbiete, ist Selbstverteidigung, jetzt für den normalen Bürger und für die Leute, die das aus beruflichen Gründen brauchen, da biete ich dann tatsächlich auch den Nahkampf an. Aber das ist dann ein völlig anderes Genre. Das wird auch nicht speziell nochmal beworben, ja, sondern das ist eher eine interne Geschichte.
Du hast gerade vom Nahkampf gesprochen, bei dem man in physischen Kontakt mit dem Gegner kommt. Warum hast du dich also entschieden, einen Online-Workshop zu entwickeln? Wie passt das zusammen? Und vor allem, was sind die Hauptziele deines Workshops und worauf basiert dein Selbstschutzkonzept überhaupt?
Wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Und zwar das eine ist Selbstschutz und das andere Selbstverteidigung. Und das erste Verständnis des normalen Users ist es tatsächlich, dass er meint, dass ein Selbstschutz-Workshop mit Selbstverteidigung zu tun hat. Hat er nicht, schon gleich gar nicht online. Weil Selbstverteidigung ist der physische Part und den musst du erlebt haben. Weil egal, natürlich, es gibt sehr viele Videos online und die sind auch teilweise wirklich gut gemacht, nur du siehst die Feinheiten nicht. Und deswegen musst du einen Selbstverteidigungsworkshop wirklich live erleben. Ja, das ist wie erklär mal grün, das geht nicht. Aber was man natürlich machen kann, und das ist der Ansatz vom Selbstschutz. Selbstschutz besteht ja zu 99% aus Strategie und nur zu 1% aus wirklich Selbstverteidigung, dem physischen Einsatz. Und der Workshop behandelt eben diese besagten 99%. Das sind Dinge, wo man von vornherein schon aufpassen kann. Gehe ich zum Beispiel in gefährliche Gegenden? Wie kann ich Gefahren vermeiden? Wie kann ich Gefahren erkennen? Wie kann ich Gefahren einschätzen? Das Thema Flucht ist ein ganz entscheidendes Thema, denn der beste Selbstschutz ist immer noch die Flucht, wenn eine Gefahr da ist. Ich meine, kein Tier, wenn ein Wald brennt, versucht eine Selbstverteidigung gegen Feuer, ja, sondern der beste Selbstschutz ist natürlich Weglaufen, ist immer die Flucht, ja, also dass das entsprechend organisiert ist.
Ja, absolut. Und wie man hört, hat eine strategische Selbstverteidigung, also der Selbstschutz, bestimmte Schlüsselprinzipien. Inwiefern unterscheiden sie sich von den traditionellen Kampfkünsten?
Also, hier müssen wir mal aufgreifen, dass Kampfkunst/Kampfsport im Vergleich zur Selbstverteidigung Regeln hat. Ja, also in der Kampfkunst gibt es oder auch im Kampfsport gibt es einen begrenzten Zeitrahmen, entsprechende Techniken und so weiter und so fort. Es ist richtig, dass entsprechende Elemente aus dem in die Selbstverteidigung übernommen werden. Nur der Unterschied ist, dass es bei der Selbstverteidigung eben keine Regeln gibt. Das heißt, das passiert auf der Straße, das passiert unerwartet. Es gibt keine Schiedsrichter. Es gibt auch niemanden, der sagt Time Out. Ja, wenn man angegriffen wird, da gibt es einfach Gegner, die machen das final. Sogar leider, wie ich immer mehr feststellen muss, auch mit klarer Tötungsabsicht. Ja, das hast du im Kampfsport oder in der Kampfkunst einfach nicht. Ja, deswegen muss die Selbstverteidigung möglichst effektiv, möglichst schnell sein und dafür sorgen, dass man aus der Gefahrenzone rauskommt. Es geht nicht darum, John Wick zu sein. Und den anderen niederzuknüppeln und zu zeigen, hey, ich bin der Stärkere, guck mal, es geht darum, sich mit diesen Techniken so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone herauszubringen. Mein Prototyp, wenn du so willst, ist tatsächlich Erna Müller, Kassiererin einer Supermarktkasse, 60, nicht sportlich, vielleicht sogar ein bisschen korpulent, die am Abend mit zwei Einkaufstüten durch eine dunkle Unterführung geht, dort von einem Typen, sag ich mal, meiner Statur, also ich sage, ich bin jetzt 1,80, ungefähr 100 Kilo, gestellt wird und sagt, hey, Omi, Geld her. So, und jetzt, wie kommt sie aus dieser Situation raus? Wenn es geht, möglichst schadensfrei. Sicher, irgendwelche Federn wird man immer lassen müssen, vielleicht bleiben dann die Einkaufstüten am Platz oder was, aber sie kommt zumindest erstmal raus. Das ist das Ziel von Selbstverteidigung, nichts anderes.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Selbstverteidigung wird oft als eine praxisorientierte Angelegenheit betrachtet, also mit physischem Kontakt. Wie bringst du also praktische Aspekte in deinen Online-Workshop ein?
Okay, hierzu muss ich gleich mal vorgreifen. Mein Online-Workshop ist kein Selbstverteidigungs-Workshop. Es ist ein Selbstschutz-Workshop, weil ich kann Selbstverteidigung online nicht wirklich effektiv beibringen. Ich kann zwar Tipps geben, wie man vielleicht die eine oder andere Deckung macht, aber de facto trainieren kann ich das online nicht. Dazu brauche ich einen Sparringspartner und den habe ich online nicht. Der Ansatz des Online-Workshops ist tatsächlich, das nötige theoretische Wissen, eben diese besagten 99% Strategie des Selbstschutzes, umgesetzt zu bekommen. Und das geht schon mal los mit dem Mindset. Habe ich überhaupt das Mindset, aus so einer Gefahrensituation herauskommen zu wollen? Wenn wir, angefangen von Kinofilmen oder auch wenn man die Bücher liest von Leuten, die wirklich aus Gefahrensituationen herausgekommen sind, die hatten das Mindset dazu. Die haben nicht aufgegeben. Und das ist schon mal die Grundeinstellung, die jemand braucht, der sich selbst verteidigt, dass er sagt, okay, ich werde sterben, aber nicht heute.
Ja, das sind natürlich wichtige Aspekte, die gerade in Notsituationen über Leben und Tod entscheiden können. Aber kannst du unseren Zuhörern irgendwelche Techniken oder Strategien nennen, die helfen können, sich aus einer Gefahrensituation zu befreien, ohne Gewalt anwenden zu müssen?
Das ist im Grunde genommen eigentlich sehr einfach. Wenn wir die Tierwelt beobachten, da wird eine Gazelle nicht versuchen, wenn sie den Löwen oder den Geparden schon bemerkt hat, zu sagen, na ja, jetzt gucke ich mal, wie nah kann ich denn an den hin, ohne dass was passiert, oder? Sondern in dem Moment, wo die Gazelle die Gefahr erkennt, wird sie auf jeden Fall einen gebührenden Abstand und den möglichst schnell versuchen zu erreichen. Also eins, was ich, es ist ein bisschen scherzhaft, es ist ein bisschen lustig. Wir sind hier in einem Interview, das nur auditiv wahrnehmbar ist, deswegen visuell wäre das schöner zu sehen. Aber das beste Beispiel, und es hat sich auch bewiesen, dass es funktioniert, wenn man zum Beispiel eine Gruppe von Menschen sieht, die einem, einfach aggressiv erscheinen. So tun, als hätte man etwas vergessen, an die Taschen fassen, an den Kopf auferflixt, umdrehen und sich schnell in die andere Richtung bewegen. Erstens, man hat den Abstand, es sieht nicht so aus, als wären sie der Grund dafür gewesen, dass man sich verzogen hat, weil da fühlen sich manche provoziert und sagen, ey, hast du ein Problem mit mir oder irgendwas in der Richtung? Kommt, kann gar nicht kommen, sondern, ach Mensch, ich dubbel, ich habe meinen Schlüssel, was auch immer, das kriegt er gar nicht mit, nur die Körpersprache muss ausdrücken, ich habe etwas vergessen und ich drehe wieder um. So, und dann kann ich ja diese Gruppe einfach umgehen und auf der anderen Seite wieder weiterlaufen. Ja, vielleicht um den Häuserblock rum, dass sie einen nicht sehen und fertig. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte. Das andere ist, ich muss auch die Gefahr richtig einschätzen können. Ja, also eben auch hier, um bei dem Beispiel der Gazelle zu sein oder zu bleiben, wenn eine Gazelle ein Warzenschwein sieht, wird sie nicht weglaufen. Ja, aber eben wenn die Gazelle einen Geparden sieht, also kann ich das abschätzen, was ist das da vorne? Ja. Und in solche Aspekte ist eben der ganze Online-Workshop auch unterteilt. Das Ganze wird auch eben entsprechend durch Videos untermauert oder erklärt. Und es gibt Lektionen dazu, die man sich dann auch ausdrucken kann, damit man so wie so eine Art Merkzettel.
Ja, das hört sich auf jeden Fall alles sehr interessant an. Aber wie wichtig ist es überhaupt, alternative Lösungen zur Deeskalation von Konflikten zu kennen und auch anzuwenden, bevor es zu körperlicher Gewalt kommt? Kennst du noch andere Strategien und Ansätze, die hilfreich sind und deeskalierend wirken könnten?
Das ist das A und O. Nur wenn die Deeskalationssituation da ist, ist es eigentlich schon sehr weit fortgeschritten. Denn dann sind ja die Aggression oder die Emotionen schon so weit hochgekocht. Ja? Also, ich gehe nur von mir aus. Was mich am meisten nervt, ist, wenn ich in Rage bin, was nicht sehr oft passiert, aber jemand sagt mir, beruhig dich doch. Oh, oh. Ja, so. Und natürlich, das ist der Wunsch, das ist das Endziel, aber so bringe ich den nicht hin. Manchmal hilft beim Deeskalieren einfach ablenken und sagen, sag mal, hast du noch nicht den Film mit Dolly Parton? Du bist doch der den Film mit Dolly Parton neulich im Kino gesehen. Was? Also völlig mal weg von dem Konzept, dass er angreifen. Aber da, wie gesagt, das braucht sehr, sehr viel mentale Stärke und auch Umgang mit Menschen. Das ist leider nicht jedem gegeben. Ja. Und also die beste Deeskalation ist einfach gar nicht erst in den Streit reinkommen.
Dass Kommunikation ein Schlüsselfaktor ist, hast du uns in den letzten Fragen bereits beantwortet, beziehungsweise darauf hingewiesen. Aber gibt es noch andere Lösungsansätze, um bestimmte lebensbedrohliche Situationen zu entspannen, die man im Alltag anwenden kann?
Also es ist teilweise beantwortet, was die verbale Kommunikation angeht, aber es gibt ja auch die nonverbale Kommunikation. Jetzt ist die Frage, was signalisiere ich meinem Gegenüber? Stelle ich mich breit auf? Ja, bring meinen Kind nach vorne, guck ihn recht aggressiv an und versuche ihn einzuschüchtern. Das ist eine andere Form der Kommunikation, als wenn ich einfach die Hände hebe, ihm die Handflächen zeige und sage, du hör mal, ich will eigentlich überhaupt keinen Stress. Ja, ich wünsche mir, dass wir beide jetzt hier friedlich vom Platz gehen. Willst du das auch? Ja, also und da drückt eben der Körper auch sehr viel aus. Ja, ohne dass ich was sagen muss. Oder nur als Beispiel, wenn jemand schon schon beleidigt und eingeschüchtert wird und der andere nimmt den Kopf immer weiter runter und fällt immer mehr in sich zusammen. Das ermutigt den anderen, das ist wie ein Jagdtrieb, der bei Menschen, sagen wir mal, mit sehr niedrigem moralischen Kompass ausgelöst wird. Den, der sich sowieso schon runtergedrückt fühlt, jetzt erst recht eine zu verbraten.
Du hast einige Aspekte der Körpersprache erwähnt. Wie können Menschen lernen, ihre Körpersprache und die verbale oder nonverbale Kommunikation zu nutzen, um potenzielle Angreifer noch effizienter abzuschrecken oder die Situation zu entschärfen, bevor sie eskaliert?
Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, sich einfach in einer ruhigen Minute mal hinzusetzen und sich für sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu überlegen, auf welche Form der Körpersprache reagiere ich wie? Also wenn jemand aggressiv auf mich zugeht, was passiert dann in mir? Ja, und damit bekomme ich auch ein Gefühl dafür, wie ich mich verhalten sollte, um beim anderen eine gewünschte Reaktion hervorzurufen. Ja, also eins ist klar, wenn zwei aufeinander zugehen, Kinn vorgeschoben, Arme breit aufgebaut. Naja, wir kennen das, wenn zwei Bisonmännchen aufeinander knallen, ja, weil sie sich um ein Weibchen streiten. Das wird knallen, ja. Grundsätzlich gilt Ruhe bewahren, wenn man kann.
Also wäre es im Grunde genommen sehr hilfreich, sich selbst zu spiegeln, zu reflektieren, um einfach die eigene Verhaltensmatrix zu analysieren, damit man selbst weiß, wie verhalte ich mich? Wie würde mein Gegenüber eventuell auf mich reagieren, um sozusagen die Situation besser einschätzen zu können, um sinnvoll darauf zu reagieren, oder?
Ja. Also was sehr gut funktioniert, man sollte das gar nicht glauben, weil viele sagen, ja, das ist ja Hollywood und sonst was. Aber der Witz ist, und das übersehen viele, in Hollywood sind echte Psychologen an den Drehbüchern. Also das ist kein Witz. Wenn du dir die eine oder andere Serie anguckst und du fragst dich, Menschenskinder, wie kommen die auf diese Themen? Dann merkst du, das ist eigentlich psychologisch aufgearbeitet. Und wenn ein Film psychologisch sehr gut aufgearbeitet ist, kannst du aus der Körpersprache und aus der Rolle heraus lesen, wo der steht?
Da ist auf jeden Fall was dran.
Nehmen wir irgendwelche Actionfilme, beispielsweise Jason Statham. Wodurch besticht der? Immer durch so eine gewisse Coolheit und trotzdem im Blick, hey, Freund, mach mit mir einfach keine Scherze. Ja? Er hält sich so lange zurück, aber wenn es losgeht, der richtig ab. Und es zeigt auch die ganze Körpersprache. Das ist so. Und wenn man dann sieht, welche, sagen wir, Gegner er zum Beispiel bekämpft, da sind es irgendwelche Typen, Hünen, die richtig gewalttätig aussehen und mit einer unglaublichen Körpersprache, die ganz klar überzogen, aber klar zeigt, dich will ich fertig machen. Ja, so, also man kann tatsächlich, man mag es nicht glauben, aus Filmen sehr viel herauslesen und auch lernen. Wenn man sie als solches versteht, wenn man sie natürlich nur als Unterhaltungsprogramm sieht, ist der Lerneffekt relativ klein. Aber ich lerne sehr viel aus Filmen tatsächlich.
Im Endeffekt ist es wie mit dem Film Matrix, den ich mir damals angesehen habe, mhm, wo ich primär die Spezialeffekte großartig fand und wie sie das mit den Computeranimationen angestellt haben. Aber den Kern des Films habe ich damals zum Anfang hin nicht verstanden. Wahrscheinlich ist das bei vielen Filmen so, dass hinter den Action-Szenen und den Spezialeffekten noch andere versteckte Informationen begraben liegen und eine Psychologie dahinter steckt.
Richtig. Schau, es ist doch so, wir sehen doch alles durch einen Filter, je nachdem, wie wir konditioniert sind und wie unsere Stimmung ist. Beispiel, wenn du ein Auto kaufen willst und du willst ein rotes Auto, dir werden ab diesem Moment alle roten Autos in der Stadt auffallen. Du hast dich bis zu diesem Zeitpunkt nie für rote Autos interessiert. So, wenn du dich jetzt dafür interessierst, wie kann ich die Psychologie in entsprechenden Szenen, in Filmen herauslesen oder auch, wenn ich mich in ein Straßencafé setze und anfange, Menschen zu beobachten und ich sehe sie durch den Filter an, ich will verstehen, was sagt ihre Körpersprache. Ich kann nicht hören, was sie sagen, aber ich sehe sie zum Beispiel im Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzen und denke, aha, so, jetzt sitzt der Mann der Frau so gegenüber, sie schlägt die Beine übereinander gegen ihn und wendet sich ihm ab. Ja, oder sie spiegelt ihn und macht genau das Gleiche, was, also man merkt, da findet eine Annäherung statt oder eine Ablehnung. Oder man sieht, wann findet zum Beispiel tatsächlich ein sogenannter Schulterschluss statt, wenn der eine auf einmal mit dem Stuhl neben den anderen rückt, um ihm etwas zu erklären. Das ist ein Miteinander. Und das ist die Körpersprache. Da musst du nicht verstehen, was die beiden da drüben reden, aber du merkst an der Körpersprache, worum es geht.
Dies ist natürlich eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Die wäre, wie können Männer und Frauen gleichermaßen von bestimmten Techniken profitieren, die darauf abzielen, Gefahrensituationen zu erkennen und zu vermeiden, ohne auf physische Stärke angewiesen zu sein.
Damit sagst du es ja schon. Also das heißt, die physische Stärke ist gar nicht notwendig, sondern zu erkennen, ob ein Glas runterfällt oder nicht, ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Du erkennst es ja. Ja? So, es geht ja nicht darum, es in dem Sinn zu vermeiden, als dass du es auffängst, sondern dass du von dem Glas vielleicht nicht getroffen wirst. Und ähnlich ist das auch mit solchen Situationen durch Analyse. Und jetzt haben die Frauen gesagt, ja, doch, das kann man schon so sagen, uns Männern etwas voraus. Das nennt man Intuition. Und das ist dieses Bauchgefühl. Das ist wirklich dieses zweite Gehirn, das mittlerweile zum Glück endlich auch mal wissenschaftlich anerkannt wurde. Ja, das ist unser zweites Gehirn. Es zeigt uns an irgendwelchen Dingen, die wir nicht bewusst wahrnehmen, da stimmt was nicht. Und dann zieht man sich halt zurück. Das ist der Vorteil, den die Frauen haben. Der Mann ist vielleicht ein bisschen analytischer, ja, und guckt sich das an und sagt, drei Typen, zwei Pitbulls, die Jungs schwer tätowiert, noch laut, machen sich auf dem Gehweg sehr breit. Die Frau hat vielleicht schon viel früher irgendwo ein Gefühl gehabt, in die Straße gehe ich gar nicht erst. Die hat die Typen noch gar nicht gesehen und trotzdem waren es von beiden die richtige Bewertung.
Ja, im Endeffekt haben Frauen dieses Talent, sofort in diesen Prozess irgendwie einzugreifen, obwohl der Mann es gar nicht mitbekommt. Die Frau spürt etwas und sagt, ey, lass uns mal nach links oder rechts in die Straße gehen und entscheidet intuitiv richtig, um einer potenziellen Gefahr auszuweichen, wo der Mann erstmal ja, nichts mitbekommt.
Aber auch das ist als Mann trainierbar, tatsächlich. Wir Männer, sage ich mal, wir müssen halt auch mal lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Also ich merke das selber, hier auch insbesondere mit meiner Frau. Sie hat diese seismografische, ja, muss man fast sagen, schlafwandlerische Sicherheit zu spüren, dass was nicht stimmt. Ja. Und sie spürt es oft sehr viel früher als ich. Oder ich habe es auch gespürt, habe es aber vom Kopf her weggedrückt, habe gedacht, ach, was soll's. Ja, am Ende war das, was sie gesagt hat, doch die richtige Entscheidung. Also daher, das ist etwas, was wir Männer lernen können. So wie die Frauen natürlich von den Männern auch lernen können, mal in der einen oder anderen Sache vielleicht doch etwas analytischer zu sein, wo es dann zum Beispiel zu sehr ins Emotionale geht.
Ja, sehe ich genauso. Und aus meiner Sicht sind Männer und Frauen ein perfektes Team. Und gerade wenn sie zusammen trainieren und sich zusammen als eingespieltes Team quasi
ergänzen?
Genau, das war das richtige Wort.
Unbedingt, ja.
Weil sie dann in Kombination, also die Kraft des Mannes und die Intuition der Frau, das perfekte Dreamteam ergeben. Und wenn sie dann alles üben und lernen und auch damit umzugehen, diese Intuition auch zu nutzen, wo sich die Überlegenheit aus beiden Anteilen ergibt oder die strategische Ausrichtung. Was machen wir, wenn das oder das passiert, dass man quasi als Team agiert und auf bestimmte Eventualitäten vorbereitet ist? Sowas finde ich einfach, ja, klasse. Wenn man zum Beispiel einen Raum betritt, geht der Mann oder die Frau zuerst? Wo setzen wir uns hin? Vielleicht in eine Ecke, wo man den Raum besser überblicken kann? Ich denke, du kennst bestimmt noch andere Situationen, wo sowas vom Vorteil definitiv sein kann.
Ja, absolut. Also ich sehe das auf jeden Fall so, dass Mann und Frau definitiv ein Team sind. Ja, das war ja von der Natur so vorhergesehen irgendwann mal. Ja, also die Natur braucht nicht den Menschen, dass sie ihm erklärt, wie sie zu funktionieren hat. Und natürlich, dass dann innerhalb der, es gibt zwischen Mann und Frau natürlich diese Schnittstelle, ja, wo diese Übereinkunft da ist. Und dann hat natürlich jeder auf seinem Bereich seine Aufgaben. Ja, natürlich, wenn es knallt, soll der Mann sich vor die Frau stellen und sie beschützen. Hallo, Entschuldigung. Ja, also ich bin da sehr konservativ und möchte das auch nicht ändern, denn ich denke, das soll so sein. Und aber die Frau, die hat eben dann vielleicht das Gefühl, oh, du pass mal auf, da vorne ist die Gefahr, lass uns die umgehen. Nur als Beispiel, ja. Und ja, also ich bin absolut überzeugt, dass beide voneinander lernen können, aber trotz, ohne dass einer von beiden seine Identität aufgeben muss. Deswegen muss ein Mann nicht seine sogenannte weibliche Seite, die ja so oft mittlerweile ja fast verbrämt wird, muss ich sagen, für mein Gefühl, nein, sondern es ist ein Mann, der halt eben auch Intuition hat. Genauso wie eine Frau, die auch kämpfen kann. Also es gibt ja auch Frauen, die kämpfen, die durchaus in der Lage sind, auch Aufgaben von Männern zu übernehmen. Deswegen ist sie immer noch eine Frau, die halt Reifen wechseln kann. Aber das ist nicht ihre männliche Seite. Sie ist halt eine Frau, die Reifen wechseln kann.
Ja, absolut. Was mir gerade durch den Kopf ging, als du mir das gerade erzählt hast, als wir gerade in diese Frauenthematik eingestiegen sind, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, einen Kurs für Paare anzubieten, damit sie ihre Beziehung vertiefen und mehr festigen können? Was denkst du darüber?
Das ist jetzt initial eine sehr gute Idee. Also ich hatte ja schon Paare auch in meinen Kursen, ja, aber jetzt speziell als Paarkurs habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber die Anregung ist klasse. Klar, die ist sehr gut sogar. Ja, das ist wirklich spannend, ja.
Ich denke, das wäre definitiv nicht verkehrt. Dass man quasi nicht nur lernt, wie man miteinander kooperiert, wie man geht, wie man sitzt, wie man sich strategisch verhält in einer Gefahrensituation, um möglichst unbeschadet aus einer bedrohlichen Lage herauszukommen, sondern dadurch auch viel mehr Selbstbewusstsein dazu gewinnt, und zwar als Team.
Ja, und ich glaube, ohne da jetzt irgendwie zu weit in die Psychologie vordringen zu wollen, aber ich glaube, das nützt sogar der Beziehung des Paares in sich, weil die Frau merkt auf einmal, der Mann weiß, wie er sich stellen muss, er weiß, wo er sitzen muss, er weiß, wie er zum Beispiel bei der Treppe vorangeht oder hinter mir ist, um mich zu schützen, oder zuerst in den Aufzug reingeht, um zu sehen, ist alles in Ordnung und so weiter. Sie fühlt sich beschützt, ja, und er fühlt sich in seiner Aufgabe als Beschützer, als Mann auch wieder bestätigt. Das braucht ja ein Mann. Ein Mann braucht ja diese Bestätigung, nicht immer nur Kritik hier, Kritik dort, sondern er muss sich ja als Mann auch bestätigt fühlen in seiner Rolle. Und das ist doch perfekt. Also ja, das ist eine gute Anregung, wirklich mal Kurse für Paare anzubieten. Also ausschließlich für Paare.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du in Zukunft daraus machst, und freue mich, wenn sich aus diesem Grundgedanken etwas entwickelt, was die Partnerschaft stärkt und die Paare natürlich dementsprechend sicherer macht. Wo wir bereits beim neuen Thema wären, den Gesetzen und Rechtsfolgen, diesem Dschungel. Also wo die wenigsten durchblicken und sich nicht selten wundern, wenn es mal ins Auge geht. Also wie viel darf denn Selbstverteidigung? Was darf ich? Werden die Grundlagen dieses Labyrinths auch bei dir vermittelt?
Ja, es ist tatsächlich, und zwar in den Live-Kursen. Ich muss hier gleich vorneweg schicken, ich darf von meiner Befähigung her natürlich keine Rechtsberatung machen. Ja? Aber worauf wir natürlich hinweisen können, ist das geltende Recht. Und da hat jedes Land andere. Ja? Jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland ist es einfach mit dem Notwehrrecht und Nothilferecht. Also das heißt, Notwehr betreibt, ich muss jetzt schauen, ob ich das zusammenbringe, betreibt jeder, der eine Gewalttat gegen sich oder andere abwehrt, ja, wirksam abwehrt. So, und dazu bist du auch berechtigt, ja. Und für jede Form der Notwehr und der daraus folgenden Konsequenz, wie auch immer, zum Beispiel der andere ist verletzt und so weiter, gibt es sogenannte Rechtfertigungsgründe, ja. So, und eben Notwehr ist definitiv ein Rechtfertigungsgrund, ja. Und wenn das, wie man so schön sagt im Juristendeutsch, das zu schützende Rechtsgut über dem zu erwartenden Schaden steht oder über den entstandenen Schaden steht, ist es ein Rechtfertigungsgrund für diesen Einsatz. Beispiel, jemand möchte meiner Frau eine Ohrfeige geben. Ich wehre mit meiner Technik den so ab, dass beispielsweise es splittert ihm dabei die Elle. Ja, dann könnte man sagen, ja, eigentlich, genau genommen, wäre es Körperverletzung. Aber aus der Notwehrsituation heraus, dass meine Frau diese Ohrfeige nicht bekommt, ja, ist das Rechtsgut, die Sicherheit meiner Frau und die Gesundheit meiner Frau höher zu bewerten als seine gebrochene Elle, die er ja im Unrecht sich befindlich, ja, hat in Kauf nehmen müssen dafür, dass er meiner Frau die Ohrfeige hätte geben wollen. Ja, und in den Kursen wird diese Fragen kommen sowieso immer auf und dann werden eben auch die Gesetzestexte mal behandelt, dass man einfach auch eine Handlungssicherheit hat. Weil viele sagen ja, Mensch, was ist denn, wenn ich jetzt mich verteidige und der fällt mit dem Kopf an eine Tischkante? Ja. Oder dergleichen. Dann muss man auch sehen, dass aus einer Notwehr heraus auch ein, wie das Wort schon sagt, ein Unfall passieren kann. Ja. Wehrt ihn ab, er rutscht aus, fällt auf die Bordsteinkante der Angreifer. Ja, jetzt ist natürlich wichtig, haben wir Zeugen dafür, lässt sich das rekonstruieren. Was also definitiv immer hilft, ist, wenn man angegriffen worden ist, der Erste zu sein, der die Polizei anruft. Ja, und das direkt protokollieren kann. Ja, und nach Möglichkeit so viel wie möglich, wenn Zeugen da sind, so viel wie möglich schon an Beweismaterial festzuhalten. Denn es würde in so einem Fall definitiv zu einer Gerichtsverhandlung kommen, weil das ist ja nicht mehr Zivilrecht, sondern sind wir im Bereich des Strafrechts. Ja, und dass man da eben etwas hat, was man vorlegen kann.
Denn du weißt ja, wie ich zu diesem System stehe und wie ich darüber denke. Doch für systemtreue Bürger wäre es sicherlich vom Vorteil, mehr über die eigenen Rechte innerhalb dieser Staatsmatrix zu erfahren, um sicherer agieren zu können im Falle einer Gefahrensituation. Es gibt Menschen, die gerade in Gefahrensituationen nichts unternehmen und einfach stehen bleiben und zuschauen, anstatt zu helfen. Das ist mir gerade seit 2020 sehr deutlich geworden und auch aufgefallen. Ich denke, dass die Menschen nicht mal den Ansatz ihrer Möglichkeiten ausgeschöpft haben, weil ihnen einfach das Wissen fehlt. Nicht nur, wie man sich schützen kann, sondern auch, was die Rechtslage hergibt. Du hast diesbezüglich ein Buch geschrieben mit dem Titel Bodyguard Yourself. Du bist dein bester Schutz. Wo sicherlich einige dieser Informationen nachzulesen sind. Doch was hat dich überhaupt dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Tatsächlich das abzufassen, was ich in den Kursen nicht abfassen kann, weil es sonst zu umfangreich wäre und die Kurse ja praxisorientiert sein sollen. Und wenn ich dann natürlich die ganzen Inhalte des Buches vermittle, dann sind die Workshops finden in der Regel in 2 Tagen statt, ja, dann ist der Workshop vorbei. Noch ganz kurz eingeflochten zum Thema Rechte. Wer seine Rechte nicht kennt, hat keine. Deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, auch in dem Buch, ohne dabei den Anspruch auf Rechtsberatung zu nehmen. Deswegen habe ich in dem Buch auch die entsprechenden Paragraphen, so wie sie original im Gesetzestext stehen, einfach nur wiedergegeben. Die Motivation für das Buch, wie du eben schon fragtest, war tatsächlich eben, um das abzudecken, was ich in den Kursen nur sehr langwierig erklären könnte und vor allem für den einen oder anderen, naja, sagen wir, potenziellen Kursteilnehmer, stellt sich ja immer in der heutigen Zeit auch die Frage des Geldes, ja. Und ja, was erwartet mich da und so weiter und so fort. Und die Idee ist tatsächlich zu sagen, komm über dieses Buch, das ist nicht besonders teuer, das ist ein E-Book, ja, man kann sich's runterladen, es kostet 12 Euro, 11,99 sogar für diejenigen, die den Glückscent gerne behalten möchten. Und dieses Buch leitet dann auch zum Online-Kurs hin, der auch noch günstiger ist als der Live-Kurs, aber man hat schon eine Idee, wie man sich eigentlich zumindest selbst schützen kann.
Wie bist du eigentlich auf den Slogan Du bist dein bester Schutz gekommen?
Der hat sich tatsächlich sukzessive erarbeitet. Ich habe mir überlegt, verflixt, was muss denn der Mensch eigentlich erstmal verstehen? Und es ist tatsächlich so, aus der Personenschützertätigkeit wird dir eines klar. Egal wie gut du als Personenschützer bist, In der ersten Sekunde bist du einfach dankbar, oder in diesem ersten Bruchteil, wo ein Zwischenfall stattfindet, bist du dankbar, wenn dein Schützling Reflexe hat, die ihm helfen, sich selbst zu verteidigen. Wenn zum Beispiel irgendwas auf ihn zufliegt, wenn irgendjemand eine Absperrung durchbricht oder aus dem Kreis der Fans oder der Menge herausbricht und auf ihn losgeht. Wenn er nur in diesem Moment seinen Kopf schützen kann und sich abducken kann oder irgendwas, dass ich als Personenschützer noch dazwischen gehen kann. Das zeigt ganz klar, dass auch der Schützling selbst sein bester Schutz ist. Und jetzt müssen wir mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung sich keinen Personenschützer oder Bodyguard leisten kann. Also muss er sein eigener Bodyguard werden. Deswegen entstand eben dieser Slogan. Ursprünglich hieß es sogar, sei selbst dein bester Schutz. Aber da dachte ich mir, naja, das ist ja noch ein Weg, den er hingehen muss. Aber tatsächlich ist es ja schon so, dass jeder selbst sein bester Schutz ist. Bestes Beispiel, wenn dir eine Fliege ins Auge fliegt oder auf dein Auge zufliegt, was machst du automatisch? Du zwinkerst. Du warst doch da in dem Moment dein bester Schutz. Das ist jetzt nur ein natürlicher Reflex. Und wenn wir schaffen, Schutzreflexe als gängige Bewegungen, ohne nachdenken zu müssen, zu programmieren, sind wir unser bester Schutz.
Es ist ja eine Sache, Kurse zu geben, in denen man den Menschen Selbstverteidigung beibringt, wo man ihnen die Fähigkeiten zurückgibt, die sie im Laufe der Evolution größtenteils verloren haben. Du vermittelst ja sehr viel, indem du direkt mit den Menschen arbeitest. Aber was können die Kursteilnehmer zum Beispiel in deinem Buch finden, was du in deinen Kursen nicht vermittelst? Wie ergänzen sich dein Kurs und das Buch, das du jetzt geschrieben hast?
Genau, die ergänzen sich gegenseitig, weil eben Selbstschutz, wie ich schon sagte, zu 99% aus Strategie bestehen, und die Strategie ist in dem Buch, und es ist 1%, auf das es aber dann zu 100% ankommt, wenn es wirklich knallt, ist die Selbstverteidigung, und somit ist die Sache wieder rund.
Du bist ja seit 2022 Berater und Ausbilder für Amokprävention an Schulen. Kannst du uns mehr über die Arbeit in diesem Bereich erzählen und vor allen Dingen, wie wichtig es ist, Selbstverteidigung und Sicherheitsbewusstsein an Schulen zu fördern?
Das sind jetzt viele Fragen in einer, aber wir werden sie einfach mal aufteilen. Also ich fange mal mit der Amokprävention an. So, die erste Frage, die ich generell stelle: Wie viele Opfer sind akzeptabel? Und da kommen wir alle auf 0. Das ist natürlich ein Traumziel, das im Fall eines Amoklaufs und vor allem eines bewaffneten, mit Schusswaffen begangenen Amoklaufs quasi nicht möglich ist. Man weiß aus sehr, sehr traurigen Statistiken, dass in jeder Minute eines Amoklaufs mit Schusswaffen 6 Getroffene zu beklagen sind. Mal tödlich, mal nicht, aber auf jeden Fall 6 Getroffene. Das heißt, in den ersten 3 Minuten, bis überhaupt mal ein Notruf stattgefunden hat, sind bereits 18 im Schnitt Opfer zu beklagen. Bis dann die Polizei eintrifft, bis geklärt ist, wo ist der Täter, bis geklärt ist, wie ist er bewaffnet und so weiter und so fort, vergehen im optimalen Fall 10 Minuten. Das ist also wirklich, wenn die Polizeistation quasi gleich daneben ist, wenn irgendjemand schon erkennt, denn viele können ja noch nicht mal erkennen, ist es eine Schusswaffe, die da abgefeuert wurde, oder war das vielleicht ein durchgeknallter Schüler, der einfach mal einen China-Böller in der Toilette hat hochgehen lassen. Das heißt, dann hätten wir rein theoretisch bis zu diesem Zeitpunkt 60 Opfer zu beklagen, was aufgrund dessen nicht ganz zutrifft, weil dieser erste Peak flacht nach ungefähr 3 Minuten ab. Ja, aber man sieht schon, die Zahlen sind einfach katastrophal und nicht akzeptabel, und auch die Reaktionszeit, bis dann wirklich die Fachkräfte und die Einsatzkräfte da sind, ist einfach sehr lange. Und hier kommen wir auch wieder zur Basis meines Slogans: Du bist dein bester Schutz. Also, was kann der vom Amoklauf betroffene oder die vom Amoklauf betroffene Schule selbst erstmal tun, um so wenig Opfer wie möglich zu haben? Das heißt, der größte Feind, den wir haben, der gegen uns läuft, ist die Zeit. Jede Minute 6. Alle 10 Sekunden einer. Das ist der Schnitt. Es gab auch schon Amokläufe, wo in 4 Minuten 47 Menschen zu beklagen waren. Ja? Also, das heißt, man muss schauen, wie kann man die Zeit des Amoklaufs verkürzen. Das ist eine Sache. Das andere ist, wie kann ich Schutzmaßnahmen ergreifen, dass der Amokläufer, vor allem wenn er mit Schusswaffen unterwegs ist, so wenig Menschen wie möglich treffen kann, weil die in Deckung gehen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Deckung und sich verstecken. Verstecken kann ich mich hinter dem Vorhang, das ist aber keine Deckung. Ja? Also das heißt, man muss das Gebäude, in dem man ist, muss man so gut kennen, dass man weiß, wo habe ich sichere Mauern, wo kann er nicht durchschießen, wo kann ich gegebenenfalls aussteigen, wo habe ich Fluchtwege, welche Abwehrmöglichkeiten habe ich vielleicht für den einen oder anderen beherzten Lehrer, der das wirklich schafft und sagt, wenn ins Kinder kommen, pass auf, ich nehme es auf mich, egal was jetzt passiert, aber ich muss die Zeit verkürzen. Das hängt dann sehr viel zusammen mit, wie gut ist der Schütze ausgebildet, wann hat er zum Beispiel eine Ladehemmung, wann muss er laden, wann muss er die nächste Waffe nehmen und so weiter und so fort, was für Waffen hat er, wie treffsicher und so weiter. Also das sind wirklich sehr analytisch und das klingt zwar jetzt alles sehr theoretisch, ist aber tatsächlich in der Realität ein ganz entscheidender Fakt. Ja, und das sind die Dinge, auf die wir dann eingehen. Und das muss natürlich auch, und das wird leider in Deutschland noch zu wenig ernst genommen, ja, von den Schulen auch wirklich gewollt sein. Ja, in der Regel denken die, naja, da wird schon nichts passieren. Ich erinnere nur an Winnenden. Ich habe früher in Baden-Württemberg gelebt, in Stuttgart. Und in Winnenden gab es ja diesen jungen Mann, der mit 15 Jahren in die Schule gegangen ist und 17 Mitschüler getötet hat. Ja, und da hilft auch nichts, irgendwelche Waffengesetze zu verändern, denn jemand, der Unrecht mit einer Waffe tun will, wird sich eine Waffe besorgen und wird nicht vorher erst anfangen, die anzumelden und zu sagen, hallo, ich habe hier dies und das, sondern der besorgt sich die auf dem Schwarzmarkt und bedauerlicherweise gibt es das davon einfach genug, ja, und wird dann genau das tun, was derjenige sich in welcher Wahnvorstellung auch immer vorstellt.
Es ist ja ein breites Spektrum, das mit Amokprävention zusammenhängt. Nicht nur die psychologische Strategie, wie der Mensch denkt, sich verhält oder verhalten sollte, sondern auch die bautechnische. Kann ich überhaupt ein Klassenzimmer sinnvoll absichern? Mit schusssicheren Türen oder mit besonderen Schließanlagen, damit der Täter sich nicht durch die ganze Schule schießen kann? Das ist ja ein breites Spektrum, das auch gerade in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Ich muss hierzu sagen, und das höre ich immer wieder von Opfern, von Gewalttaten generell, der Satz, den man hört, bevor die Gewalttat war, mir passiert schon nichts. Der Satz, den man hört nach der Gewalttat, ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren kann. Oft werden die Schutzmaßnahmen erst nach der Gewalttat erbracht, was völliger, naja, was heißt nicht völliger Quatsch ist, aber einfach zu spät, ja. Gut, jetzt überall schusssichere Türen einzubauen, das wäre natürlich eine Investition in Schulen. Ich denke, wenn man zum Beispiel, man muss es ja auch immer situationsabhängig begutachten. Man muss dann wirklich durch die Räume gehen, man muss sich die Räume ansehen, muss sehen, okay, wo ist der sicherste Raum, wenn? Ja, wo habe ich eine Fluchtmöglichkeit, wenn? Dann weiß ich, dass heutzutage zum Teil berechtigterweise, zum Teil natürlich in dem Fall katastrophal, Lehrer von den Schülern die Handys einziehen. Was aber, wenn ich genau diesen Schüler, dieser eine Schüler, den Notruf absetzen könnte, den ich brauche? Und die Handys sind alle eingesperrt beim Spind im Lehrer, beim Spind vom Lehrer, meinetwegen im Schreibtisch, ja, oder vielleicht sogar auf dem Gang. Und so, wie setze ich jetzt einen Notruf ab? So, dann weiß ich zum Beispiel von Schulen, wo die Lehrer dann untereinander ein Geheimwort haben und den Schülern gar nicht sagen, dass gerade ein Amokangriff stattfindet. Was völlig katastrophal ist, denn viel sinnvoller wäre es, klassenweise mit den Schülern Amok-Training zu machen. Ja, erstmal klassenweise oder meinetwegen Jahrgangsstufen, dass man sagt, erstmal die Jahrgangsstufe und dann an einem Tag mal die ganze Schule zusammen. So wie man diese Brandschutzübung macht, dass man sagt, okay, dann macht man halt mal einen Tag die, wie schütze ich mich am besten selbst Tag. Ja, da macht man Brandübungen, da macht man, was ist, wenn ein Schüler verletzt ist, auf dem Schulhof, vielleicht beim Basketball, sich irgendwas gebrochen oder sonst was. Ja, was macht man im Fall von eben einem Amoklauf? Was macht man im Fall von einem gewalttätigen Übergriff innerhalb der Schule? Solche Sachen. Ja, Das müsste eigentlich fester Bestandteil von Lehrplänen sein, denn wenn man sich ansieht, wie viele Ausfallstunden es heutzutage gibt und man würde die dafür hernehmen, zu sagen, wir packen das alles zu einem oder zwei Tagen oder auf meinetwegen zu drei Tagen aufs Jahr verteilt zusammen, dann würde das jeder Schule definitiv was bringen. Und wenn man einmal so einen Grundstock gesetzt hat, dann braucht man ja die nachfolgenden Klassen nur noch neu einweisen. Die Alten kennen das schon, das heißt, so würde das Wissen untereinander auch weitergegeben für den Fall.
Absolut. Die Kinder würden ein deutlich höheres Selbstvertrauen und vielfältigere Möglichkeiten entwickeln, die ihnen nicht nur in Gefahrensituationen einen Ausweg bieten würden, sondern gegebenenfalls auch im Leben außerhalb der Schulzeit. Es wäre sogar möglich, Amokläufe zu simulieren, um verschiedene Situationen zu trainieren. Jeder Schüler wüsste dann ganz genau, was zu tun ist. Wenn man eine Situation versteht und auch erfassen kann, mit seinem Verstand, mit seinem Gedächtnis, ist die Wahrscheinlichkeit, in Panik zu geraten, dementsprechend auch viel geringer. Man kann dann konzentrierter reagieren und die Situation besser meistern, anstatt in Angststarre zu verfallen.
Richtig. Wenn ich hier kurz einflechten darf, ich möchte nur ein katastrophales Beispiel aufzeigen, das dummerweise auch zu den Amok-Abwehrplänen mancher Schulen gehört. Die Schüler sollen den Raum verlassen, und der Lehrer schließt das Klassenzimmer ab. Und jetzt überleg dir mal, der Amokläufer kommt in diesen Gang und die Schüler können nicht abhauen. Der leuchtet den ganzen Gang aus, sie haben keine Chance. Null. Weil die Türen sind verrammelt, die stehen an den Türen und dann ist Ende. Also wir hatten auch schon solche Situationen. Also nicht wir jetzt hier, sondern da war doch vor einem Jahr etwa dieser Vorfall in den USA, wo nur ein Polizist tatsächlich vorgerückt ist, um den Amokläufer zu bekämpfen, und der andere Polizist, der stand hinten dran und hat so ein bisschen zugeguckt. Ja, also, und eben das sind Sachen, da kann man eben auch hier strategisch 99% der Gefahr schon abwenden, wenn man das entsprechend vorher macht. Nur das Bewusstsein dafür muss da sein. Und wenn der Satz eben im Raum steht, naja, hier wird schon nichts passieren oder dafür haben wir kein Geld, na gut, erklären Sie das mal den Eltern der verletzten oder im schlimmsten Fall getöteten Kinder.
Ja, so sieht es leider aus. Und gerade Kinder und Gewalt rücken nicht selten in den medialen Fokus. Welche gesellschaftlichen Trends hast du denn in den letzten Jahren so beobachtet, insbesondere in Bezug auf die Wehrhaftigkeit unserer Kinder?
Also es ist eigentlich erschreckend. Ich sehe zwei Dinge. Ich sehe eine unglaubliche Gewaltbereitschaft bei mittlerweile sehr, sehr jungen Menschen. Also haben wir in der Zeitung schon gelesen, wo eine 8-jährige Schülerin von ihren Schülerinnen zu Tode gestochen wurde. Ja, bitte, da reden wir von 8- bis 10-Jährigen. Und zum anderen auch ein unglaubliches Duckmäusertum, also Angst und möglichst nicht auffallen, den Kopf unten halten. Also das heißt im Grunde genommen genau dieses Spannungsfeld, dass die Vormachtstellung, die aktuelle Vormachtstellung der Gewalttätigen sogar noch untermauert. Ja, denn sie wissen so, es passiert mir eh nichts, und je gewalttätiger ich bin, umso eingeschüchterter ist mein Opfer und mit so weniger Widerstand habe ich zu rechnen. Und da kommen wir wieder auf diesen Jagdtrieb, das initiiert wieder diesen Jagdtrieb, naja, ich bin ja stark, also kann ich es niedermachen. Ich meine, wie viele Geparden haben denn jemals einen Elefanten angefallen? Der Elefant ist ein Pflanzenfresser, aber der Gepard wird ihn definitiv nicht angreifen, ja, weil er nicht duckmäusert, ja, oder ein Wasserbüffel. Kein Gepard oder ein Löwe scheut sich davor, einen Wasserbüffel anzugreifen, weil er weiß, was passiert.
Ja, absolut. Und gerade die Kinder haben nicht selten Angst davor, sich zur Wehr zu setzen, weil sie Angst davor haben, dass es Konsequenzen für sie gibt, dass der Rektor ihnen einen Verweis oder Tadel erteilt oder dass die Eltern mit einbezogen oder angerufen werden. Das heißt, die Schulen drängen die Kinder in diese kollektive Passivität und unterdrücken jede Wehrhaftigkeit unter Androhung von Konsequenzen. Wenn sich ein solches Verhalten gerade in der Kindheit manifestiert, werden die Kinder auch im Erwachsenenalter die gleichen Verhaltensweisen aufzeigen, oder?
Also wenn ich hier einflechten darf, wir leben in einer Kultur, die Gewalt ist keine Lösung, quasi in einen fast, in einen Glorienschein erhebt. Grundsätzlich stimme ich dem zu, Gewalt ist keine Lösung. Was aber, wenn sie die letzte ist? Und sieh mal, ein echter Krieger, ich spreche nicht von einem gewalttätigen Menschen, ein echter Krieger will keinen Krieg, weiß aber, wenn er ausbricht, ist er vorbereitet. Ja? Und ein gefährlicher oder ich sage mal, nein, ein guter Mann oder ein guter Mann ist nicht ein harmloser Mann. Ein guter Mann ist ein sehr, sehr gefährlicher Mann, der sich unter Kontrolle hat. Ja, natürlich, ich würde auf der Straße nie von mir aus mit irgendjemand eine Auseinandersetzung anfangen. Einfach so, nur weil ich es kann. Warum sollte ich auch? Ich habe gar keinen Grund dazu. Nur weiß ich mich zu verteidigen, wenn es zu diesem Fall kommt. So, und genau das, darum geht es, das den Kindern mitzugeben. Zu sagen, guck, gerade weil du dich verteidigen kannst, kannst du jetzt viel selbstbewusster sein. Du fängst keinen Streit an. Ja? Aber wenn es drauf ankommt, dann bist du auch entsprechend konsequent. Denn Selbstverteidigung hat nur Sinn, wenn sie überraschend ist, schnell und entschlossen. Also so halbseiten, naja, ich gebe dir mal eine Ohrfeige, du wirst dann schon aufhören, das wird nicht passieren. Es gibt sogar Leute oder Angreifer, die gerade, wenn sie nur eine halbseidene Abwehr wahrgenommen haben, die dann erst richtig abgehen, die das dann sogar als Herausforderung ansehen.
Absolut. Und das fällt besonders bei den Kindern auf. Wir können auch die negative Tendenz beobachten, dass wenn Kinder sich ein Opfer aussuchen, die anderen einfach nur daneben stehen und nichts tun. Selbst diese Defizite müssten behoben werden, dass die Kinder zusammenhalten, wehrhafter werden, anstatt dazustehen und zuzuschauen, wie ein anderes Kind verprügelt wird. Dann wüsste jeder, wenn jemand so entgleisen sollte, dass gleich andere zu Hilfe kommen und sich hintereinstellen. Dass sie die Stärke besitzen, sich hinter ein Opfer zu stellen, anstatt einfach zuzuschauen oder wegzusehen. Und gerade das fällt als Bildungsangebot komplett weg. Das wird im Gegenteil radikal abgebaut und unterdrückt. Die Kinder sollen sich erst dann an die Autorität wenden, nachdem sie verprügelt worden sind. Und wenn das was das im Erwachsenenalter bedeutet, das haben wir doch selbst bei den Demonstrationen erlebt seit 2020, wo die Menschen einfach nur daneben standen und nichts taten, als wehrlose Menschen zu Boden gerissen und geschlagen wurden. Das ist unfassbar.
Ja, das ist natürlich eine Frage des Mindsets. Also ich habe genau diese Situation ja selbst erlebt, bis zur 5. Klasse. Und da war niemand, der sich vor mich gestellt hat. Ja, ich musste das selber regeln. Und erst als ich selbst geregelt habe, hatte ich den Respekt der anderen Schüler. Ja? Und vielleicht klingt es ein bisschen abgedroschen in der heutigen Zeit, aber es gibt keine Helden mehr. Wenn wir uns, und auch da muss ich sagen, manche Filme, finde ich, zeigen schon, worum es eigentlich geht. Also wenn ich mir zum Beispiel Rocky angucke oder so, weißt du, wo Menschen sind, die für andere einstehen und sagen, pass mal auf, ich bin bereit, das für dich zu durchzutragen, weil du es nicht kannst. Diese Einstellung bräuchte es mehr. Und es ist doch eigentlich so einfach, wenn man sich überlegt, dass man ja einem Einzelnen oder zwei, drei Widersachern durchaus, wenn man in der Masse ist, die Stirn bieten kann. Ja, sicherlich ist es nicht ausgeschlossen, dass man dabei auch was abkriegt, aber am Ende ist dieses Thema erledigt. Ja, das machen doch unsere Körperzellen, machen es doch genauso. Die entdecken irgendwo eine Krankheitszelle, was passiert? So, jetzt kommen die anderen Zellen, ja, zu vielen und machen diese eine Zelle nieder, die Krankheit verbreiten würde. Und so ähnlich sehe ich das auch mit gewalttätigen Menschen. Also ich finde, gewalttätige Menschen kommen schon einer Krankheit gleich.
Denkst du, dass wir einen positiven Trend erleben, wo die Kinder in die richtige Richtung geführt werden, um sich zu wehrhaften Menschen zu entwickeln? Oder denkst du, dass wir gesellschaftlich in eine Stagnation stecken, wo alles eher in eine destruktive Richtung geht? Oder besser gesagt, oder gefragt, was müsste passieren, damit alles in die richtige Richtung verläuft? Dass sich in der Gesellschaft etwas ändert, dass die Kindheit, also der Einstieg in die Gesellschaft, anders verläuft. Dass bestimmte Werte den Kindern vermittelt werden, die auch im Erwachsenenalter ihre Wirkung entfalten, dass es in dieser Hinsicht auch einen Fortschritt gibt. Denn wird der Trend mit dem Zusammenhalt noch weiter sinken und damit wird eine ganze Generation somit auch zu Grabe getragen. Und gleichzeitig unmündige Menschen, die nicht mal einen Ansatz von Wehrhaftigkeit in sich tragen, dann zur Folge haben, wo die Opfer immer ein leichtes Spiel haben werden. Also wer soll ihnen diese Werte vermitteln, dass man zusammenhalten muss, dass man wehrhaft sein muss?
Also ich kann dir sagen, wer es ihnen vermittelt wird. Genau das, was im Moment die, aggressive Klientel macht. Die rotten sich nämlich zusammen, die halten zusammen. Man kann das sehen, dass ja mittlerweile also Gewalttaten nicht von Einzeltätern ausgeführt werden, sondern oft von ganzen Verbänden. Und das sind Leute, die zusammenhalten und die decken sich auch gegenseitig. Ja, also das heißt, entweder die, sag mal, momentan noch Opfer lernen das von sich aus, oder sie kriegen es von denen beigebracht, dass sie irgendwann mal merken, Moment mal, wir müssen dieselbe Strategie fahren, um wenigstens annähernd eine Chance zu haben.
Also bist du der Meinung, dass der Schmerz weitere Prozesse einleiten muss und durch negative Erfahrungswerte die Menschen dazu motiviert, um etwas zu lernen?
Was heißt der Meinung? Leider zeigt es die Erfahrung. Ich würde es mir anders wünschen. Ich würde mir von vornherein wünschen, dass einfach schon, also erstmal würde ich mir von vornherein wünschen, dass Menschen überhaupt nicht aggressiv sind. Ja, also ich sag mal das, ja. Aber wenn es schon solche gibt, dass man von vornherein schon lernt, okay, pass mal auf, ich gehe durch diesen Schmerz erst gar nicht durch, sondern, aber ich habe es ja selbst, wie gesagt, am eigenen Leib verspürt, ich musste lange, lange, lange einstecken, bis ich gesagt habe, jetzt ist fertig. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe so viel gelitten, so viel abbekommen, jetzt ist es grad wurscht. Ich kriege ja sowieso drauf. Also, dann verkaufe ich meine Haut so teuer wie möglich. Das ist schade, dass es so ist. Und aber das wird wohl dahin führen. Und momentan sehe ich diesen Trend nicht. Im Gegenteil, ich sehe sogar eher eine Verwässerung in, im gesamten Mindset. Das ist ja eben, Gewalt ist keine Lösung, wird in einen Unantastbarkeitsstatus erhoben. Und was es auch definitiv nicht ist, aber sich wehren zu können, das muss doch möglich sein. Und wenn man immer nur, ja, zeigt doch Verständnis und das muss man akzeptieren und das ist nur ein Einzelfall. Naja, der Klügere gibt halt eben so lange nach, bis er der Dümmere ist. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt auch mit den Kriminalstatistiken, die ich ja immer wieder einsehe und auch aus sehr zuverlässiger Quelle nochmal bestätigt bekomme, also auch von Leuten, die direkt vor Ort sind, die sogar sagen, dass wahrscheinlich der Faktor 5 bis 7 noch zu dem, was offiziell ist, dazu zu packen ist, muss ich sagen, ist der Trend definitiv weg von der Wehrhaftigkeit. Und wehrhaft muss man einfach sein. Also, wie schon gesagt, es geht nicht darum, der Aggressor zu sein, aber es geht darum, wehrhaft zu sein, wenn es darauf ankommt.
Wir haben über Kinder und die Gesellschaft gesprochen. Wie können Kampfsport und Selbstverteidigung ein Gefühl der Gemeinschaft und Solidarität fördern, wo Unsicherheit und Gewalt an der Tagesordnung sind?
Also auch hier nochmal ganz kurz eingeworfen, wir müssen unterscheiden zwischen Selbstverteidigung und Kampfsport. Befürworten tue ich beides. Ich finde es sogar sehr gut, gerade bei Kindern, wenn die sehr früh Kampfsport lernen. Und ich meine jetzt wirklich Kampfsport, weil im Sport wird Fairness verlangt. Und jemand, der lernt, der früh genug konditioniert wird, fair zu sein, der wird beispielsweise, es gab eine Auseinandersetzung und er hat seinen Gegner niedergeschlagen, wird dann nicht noch anfangen, auf ihn einzutreten und vielleicht seinen Kopf noch an einen Bordstein zu klatschen und wird sagen, okay, komm, das war's und fertig. Das war eben die Auseinandersetzung. Also man lernt Fairness und man weiß oder die Kinder in diesem Fall wissen um ihre Überlegenheit und müssen die nicht ausspielen. Und wenn der Sensei oder Sifu oder Boxtrainer oder MMA, was auch immer, einen moralisch hohen Kompass hat, bringt er das auch seinen Kursteilnehmern oder Mitgliedern auch bei. Ja? Denn eines dürfen wir nicht vergessen, alle Kampfsport und auch Kampfkunstarten haben im Kern eigentlich eine sehr, sehr hohe Ethik.
Ja, wenn man sich natürlich auch China in der Hinsicht anschaut, kann man ja auf jeden Fall eine Art Kultur der Kampfkünste beobachten, wo die Menschen sich da auch zusammengetan haben, selber Techniken entwickelt haben, um einfach wehrhaft zu sein.
Weil sie mussten, es ging ja gar nicht anders. Also wir dürfen auch zwei Dinge und nur kurz, und dieser kurze Exkurs, wenn es für dich okay ist. Ja. Also alle Kampfkünste, ob es jetzt Karate war oder, übrigens Karate kommt tatsächlich aus China. Es waren Japaner, die nach China gegangen sind, die haben es dann wieder zurückgebracht nach Okinawa, die Künste, die sie in China gelernt haben. Und das waren Techniken, die ganz ursprünglich alle letal, also tödlich waren. Jede einzelne Technik, denn sie mussten sich ja gegen Soldaten der Regierung, gegen Unterdrücker oder Räuber oder sonst was wehren, und das waffenlos. Denn es war im alten China verboten, Waffen zu haben. Also mussten die Bauern sich mit dem, was sie hatten, irgendwie zu helfen lernen. Ja? Also haben sie überlegt, wie kann ich meinen Körper oder wie kann ich meine Werkzeuge einsetzen, damit sie entsprechend eine tödliche Waffe werden, weil sie konnten sich nicht leisten, irgendeinem Räuber, der sie überfallen hat, mal eine Ohrfeige zu geben und zu sagen, du. Ja, da waren noch 20 andere. So, also aus dem heraus entstand das. Mit der Zeit wurden die Techniken die Kopie von der 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 Kopie. Und das, was wir heute in den westlichen Kulturen lernen, sind, und das wirst du auch hören, wenn du mit Großmeistern redest, mit Leuten, die Originaltechnik nur kennen, die sagen, das sind stumpfe Techniken. Also die ganzen Zuckis, die ganzen Fußtritte, also die Fauststöße, die Fußtritte, das sind alles stumpfe Techniken. Im alten China und im alten Japan waren diese Techniken tödlich. Da war es keine Faust, da waren es Finger, die ins Auge gingen. Ja? Da war es nicht ein Schwitzkasten, da war es ein abgedrehter Kopf. Ja, da war es nicht ein einfacher Tritt in die Magengrube, sondern war es ein Tritt direkt auf die Blase, dass die platzt und dass der quasi innerlich verblutet. Also solche Techniken waren das. Ja, also wenn es jetzt die Karate, die leere Hand war. Ja, und natürlich kamen die ganzen Fausttechniken oder Techniken ohne Waffen, und das wird immer falsch verstanden, kamen eigentlich von Waffentechniken. Denn zuerst setzt du doch in einem Kampf die Waffe ein, bis die weg ist. Wenn die nicht mehr da ist, zum Beispiel die Langwaffe, dann nimmst du die kürzere Waffe. Wenn die nicht mehr da ist, nimmst du die noch kürzere Waffe. Und das Letzte, was du hast, ist dein Körper. Du arbeitest dich von oben nach unten und doch nicht von unten nach oben. Ja? Also das nur zur Ergänzung, zum geschichtlichen Verständnis dessen, was heute bei uns übrig geblieben ist von diesen Kampfkunstarten.
Ja, das ist auf jeden Fall sowieso mega spannend, das Ganze zu beobachten, wie die Menschen durch ihre Situation quasi auch angetrieben worden sind, diese Kampfkünste auch zu entwickeln.
Es gibt ein Wort im Deutschen und es funktioniert hervorragend. Es war notwendig. Es hat die Not gewendet. Es ging ja nicht anders. Sie hatten keine Alternative mehr. Wenn du überleben willst, hast du zwei Möglichkeiten. Und nee, es gibt nur eine Möglichkeit, wenn du überleben willst. Du musst dir was einfallen lassen. Oder aufgeben. Ja, und da ist der Überlebenstrieb natürlich sehr hilfreich und wirksam. Mhm. Und gut, auch hier sehen wir, was wir schon eingangs hatten, das Mindset war entscheidend. Sie hatten das Mindset, wir werden uns nicht mehr unterdrücken lassen. Und erst wenn dieses Mindset da ist, kann man etwas ändern. Vorher wird es nicht passieren.
Also war das wir entscheidend, dass die Menschen im Kollektiv so eine Art Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben durch die Not und nach all dem Leid, das sie erlebt haben, beschlossen haben, wir lassen uns das nicht länger gefallen. Also wir lassen uns nicht mehr unterdrücken. Jetzt ist Schluss.
Richtig. Und dann gab es dann eben Einzelne, die dann mehr drüber nachgedacht haben und gesagt haben, okay, welche Techniken können wir entwickeln? Oft wurde das ja, es ging ja schon ein bisschen so viral, würde man heute sagen, dass einer sagte, hey, es ist Schluss oder ich habe meine Familie verloren und was auch immer. Und jetzt will ich einfach nicht mehr. So, und jetzt suche ich mir andere, denen es ähnlich gegangen ist. Und dann fangen die eben an, Techniken zu entwickeln. Sagen, guck mal, hier haben wir einen Dreschschlägel, hier haben wir eine Sense, hier haben wir eine Sichel. So, was können wir damit machen? Wie können wir das technisch so trainieren, dass wir uns beim nächsten Mal wehren können?
Welche sind deiner Meinung nach die häufigsten Missverständnisse oder Mythen über Selbstverteidigung? Und wie können sie überwunden werden?
Das größte Mythos über Selbstverteidigung ist, dass man selbst nicht verletzt wird. Man sieht in Hollywood, da wärt hier, was weiß ich, Jason Statham oder Tom Cruise. Gut, mittlerweile sind sie ja ein bisschen realistischer, da sehen die Jungs auch ein bisschen aus wie von einem Hund aus der Mülltonne gekratzt. Ja, aber früher war es wirklich so, ja, der Held geht völlig unverletzt aus der ganzen Geschichte hervor. Das ist ein Mythos, das ist nicht so. Ist totaler Quatsch. Man muss damit rechnen, dass man federn lässt. Es wird vielleicht ein blaues Auge geben, vielleicht ein gebrochenes Nasenbein, vielleicht auch schlimmer, aber man kommt aus der Situation erstmal raus. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt die Technik, die alles kann. Die gibt's nicht. Ja, es gibt den ultimativen Schlag. Ja, diesen Schlag gibt es, aber dann musst du nach Okinawa und dort so und so viele Jahrzehnte trainiert haben und da wird dir vielleicht irgendwann mal irgendeiner wirklich zeigen, dass diese Technik wirklich funktioniert. Also es gibt tatsächlich aus dem Karate, das nennt sich Kyusho, gibt es Techniken, die funktionieren tatsächlich über entsprechende Nervenbahnen, die wie Elektroleitungen im Haus, wenn die lahmgelegt werden, ist das System wirklich lahmgelegt. Ja, es gibt Nervenbahnen, die wirken aufs Herz ein, wenn man die entsprechend trifft, die liegen am Körper auch offen, das werde ich hier jetzt nicht erwähnen, dann schaltet das Herz aus. Ja, und solche Geschichten, die gibt's und die sind eigentlich auch, wenn man weiß wie, ja, kann man die entsprechend manipulieren. Aber für den normalen Selbstverteidigungs-User, es gibt nicht den Schlag. Das nächste, weil ich habe etliche TikTok-Videos gemacht und da habe ich auch Messerabwehr mit reingenommen und Waffenabwehr. Ich betone das für diejenigen, die vielleicht diese TikTok-Videos kennen und vielleicht auch kritisiert haben, was ich durchaus nachvollziehen kann. Ich betone nochmal, das sind nur Drills. Das ist nur, um zu zeigen, wie es gehen könnte, damit man gewisse Bewegungsabläufe mal gelernt hat. Und lieber habe ich eine Chance als gar keine. Aber eines muss man ganz klar sagen, die gefährlichste Waffe der Welt ist das Messer. Und Messerabwehr ist kein Spaß. Ich habe erst vor 2 Tagen mit einem Trainingspartner wieder Messerabwehr trainiert und er hat mir nochmal ein paar Sachen gezeigt, wo ich gemerkt habe, dass meine Messerabwehr nicht so perfekt ist, wie ich bisher dachte. Ja, und ich würde sagen, ich habe da schon doch die eine oder andere Erfahrung. Und daher auch diesen Mythos. Ja, wir haben ein Modul, da geht es um Waffenabwehr, aber das ist nur, um Elemente zu zeigen, wie es gehen kann. Für den Fall, dass ich wirklich gar keine andere Chance mehr habe. Dann nehme ich eben bei 100-1, nehme ich dieses 1 und hoffe, vielleicht komme ich doch noch raus. Mehr ist es nicht. Das ist nicht, du bist da siegreich und am Schluss John Wick, vergiss das. Das geht nicht. Das sind also mit die größten Mythen. Und die Fairness. Es gibt auf der Straße keine Fairness und das ist auch ein Mythos in der Selbstverteidigung. Ja, ich gehe einmal die Woche zum Taekwondo oder zum Kickboxen und das muss reichen. Das hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Es sind Elemente, die in die Selbstverteidigung einfließen, ja. Aber, wie wir eingangs schon erwähnten, im Sport gibt es Regeln, die gibt es bei der Selbstverteidigung einfach nicht.
Wie schätzt du in der heutigen Zeit die Gefahr ein, Opfer eines gewalttätigen Übergriffs zu werden? Gibt es dazu Erkenntnisse oder Statistiken?
Ja, also die Gefahrenlage steigt auf jeden Fall. Und ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich habe durchgerechnet, wenn sich das statistisch so weiter fortsetzt und nicht immer die gleichen Leute angegriffen würden, jetzt nur in Deutschland, hätte jeder innerhalb von, oder jeder Dritte innerhalb von ungefähr sechs Jahren die Chance, Opfer eines gewalttätigen Angriffs zu werden, das statistisch erfasst wird. Ich erwähnte vorher schon, dass ja die Dunkelziffer wahrscheinlich beim 6- bis 7-fachen liegt. Ja, also es gibt ja Gewalttaten, die werden gar nicht gemeldet. Aus Scham, aus Angst. Stellen wir uns nur vor, ein Opfer wird von 4 oder 5 Leuten bedroht. Wenn du uns anzeigst, dann gehen wir an deine Familie, wir gehen an deine Kinder, wir suchen dich wieder auf und. Also werden ganz, ganz viele Opfer einfach nichts sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Deswegen jetzt die Kernfrage. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, Selbstverteidigungstechniken oder Selbstschutztechniken zu lernen, vor allem in der heutigen Zeit?
Also ich habe das tatsächlich auch schon mal in einem Video gesagt, sich heutzutage nicht selbst schützen zu können, ist ein Luxus, den sich keiner leisten kann. Das wäre mein zweiter Slogan. Es ist, sieh mal, wir fahren natürlich nicht Auto, um einen Unfall zu bauen. Aber du bist doch froh, wenn der Sicherheitsgurt und der Airbag das halten, was sie versprechen, wenn es tatsächlich mal knallt. Und wer würde heute, in der heutigen Zeit, noch ein Auto ohne Airbag kaufen? Keiner. Oder ohne Sicherheitsgurt. Oder ohne Kopfstütze. Keiner. Aber die Leute laufen rum, ich kann es anders nicht sagen, und denken, naja, mir wird schon nichts passieren. Bis dann eben diese zweite Aussage kommt, ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren könnte.
Du hast in verschiedenen Ländern und Kulturen trainiert und unterrichtet. Welche Unterschiede in der Herangehensweise an Selbstverteidigung und Fitness hast du denn festgestellt?
Also bevor ich die Unterschiede herausarbeite, möchte ich mal die Gemeinsamkeit herausarbeiten. Jeder Mensch will eigentlich im Frieden leben und seine Haut retten können, wenn es drauf ankommt. Das ist die Gemeinsamkeit. Kulturell gesehen gibt es da Unterschiede insofern, als es gibt laute und es gibt leise Kulturen tatsächlich. Es gibt welche, die sind in ihrer Art sehr viel, überbordender und gehen mehr aus sich heraus. Und dann gibt es die Stillen, die eher beobachten und aus der Stille heraus arbeiten. Ich muss sagen, es hat beides, jedes für sich seine Stärke. Ja, der Schweizer zum Beispiel ist einfach dem Wesen nach sehr viel ruhiger. Ist aber in der Ausführung sehr, sehr konzentriert und sehr, und ich sage jetzt mal, der Südländer ist halt eher feurig und der will wissen und der ärgert sich dann auch zum Beispiel viel mehr, wenn eine Technik nicht klappt, ja, bis sie dann klappt, ja. Wo zum Beispiel jetzt, um bei dem Beispiel des Schweizers zu bleiben, der macht das ruhig und guckt nochmal und fragt nochmal nach Details und der andere regt sich eher drüber auf, dass es nicht geklappt hat. Also so viel dazu. Und ich glaube, dass man diese Form des Umgangs auch kulturell auch in der Gesellschaft wahrnehmen kann. Also ich habe zum Beispiel, ich war sehr erstaunt, dass ich mit meiner Familie mal in Kroatien in Urlaub war. Also das kann man sich hier jetzt bei uns in Berlin gar nicht vorstellen. Dort waren Mädels wirklich, also wirklich bildhübsch. Mit Minirock und Trägertops, die sind da durch die Parks gelaufen am Abend. Man hat nicht einen Typen gesehen, der die irgendwie angemacht hätte. Das gab's nicht. Lustigerweise das Gleiche habe ich in Prag festgestellt, in Tschechien. Unglaublich, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Kultur dort, bei denen es das nicht gibt. Und wir haben dann auch gemeinschaftlich beobachtet, also meine Frau und ich, wir haben gesehen, wie die Männer und die jungen Männer dort mit den Frauen umgehen. Also auch wenn sie ausführen oder wenn sie sie ansprechen, dachte ich, unglaublich. Kann man sich hier bei uns in Berlin gar nicht vorstellen. Ja? Und auf dem afrikanischen Kontinent ist der Umgang nochmal anders. Ja, da ist, hey woman, komm hier! You can see me, you can walk. Ja, und denkst, aha, okay. Also das heißt, dieser Anspruch, die Frau hat hier anzutanzen und zu machen, wie ich mir das vorstelle. Ja, oder eben Kulturen, wo die Frauen ja dann 3 Schritte hinter den Männern laufen müssen und so weiter. Also so viel dazu. Ansonsten jetzt, was die Selbstverteidigung selbst angeht, es ist tatsächlich entscheidend, wie ist eine Kultur auch, und man mag es nicht glauben, waffentechnisch geprägt. Es gibt Messerkulturen und es gibt Schießkulturen. Also der Amerikaner ist zum Beispiel die typische Schießkultur. Der geht spannenderweise in den Faustkampf ganz anders rein oder in die körperliche, direkte 1:1 Auseinandersetzung, in die Waffenlose, geht der ganz anders rein als jemand, der aus einer Messerkultur kommt, wie zum Beispiel in Filipino. Die haben, du siehst, dass sie durch den Umgang mit der Waffe von den Händen her und von der ganzen Körpersprache und Finesse, dass sie anders reingehen. Und deswegen unterscheidet sich auch die östliche Kampfkunst sehr stark von der westlichen. Also wenn wir zum Beispiel Boxen angucken, was durchaus eine sehr gute Kampfkunst ist, muss ich gleich dazu sagen, toller Kampfsport. Wenn wir den zum Beispiel jetzt vergleichen mit, nehmen wir jetzt nur mal die Fausttechniken aus dem Wing Chun. Das ist völlig unterschiedlich. Wing Chun ist viel filigraner und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass der Wing Chun-Kämpfer zum Beispiel ein Messer in der Hand hätte, könnte man sich sehr gut vorstellen, wie er sticht und schneidet. Beim Boxer Es ist Fechten mit den Fäusten. Der ist nur am Stechen. Das ist wirklich Fechten. Also du siehst, der Ansatz ist völlig anders. Ja, also das allein und das fließt tatsächlich auch in den Umgang in der Selbstverteidigung ein. Man merkt das im Umgang.
Du bist zertifiziert von Russian Military Combat System als Close Protection Operative. Wie haben diese Ausbildungen deine Sichtweise auf Selbstverteidigung und Sicherheit verändert? Und was hast du davon in deine Lehrgänge einfließen lassen?
Also das Russian Military Combat ist, wie das Wort schon sagt, es ist Military Combat, das ist Nahkampf. Also das sind finnische Techniken, da geht es nicht mehr um Streichelzonen, nicht mehr um Selbstverteidigung, sondern geht es darum, die Situation zu beenden in einer militärischen, in einer echten Combat-Situation. Ja, also das ist das, was ich im Rahmen meiner Systeme nur privat und nur für spezielle Anforderungen auch unterrichte. Das CPO, also der Close Protection Operative, ist übersetzt ins Deutsche der Personenschütze. Da lernt man vor allem, wie setze ich das, was ich kann, für andere ein, weniger für mich selbst. Und ich glaube, das ist auch entscheidend im Gesellschaftlichen, dass wir lernen, nicht nur uns zu schützen, sondern auch andere. Wenn wir uns die Philosophien der Elitetruppen ansehen, also abgesehen jetzt von Einzelkampftruppen, also wie zum Beispiel Delta oder wirklich die Einzelkämpfer. Aber ansonsten, wenn wir uns zum Beispiel die SEALs angucken, die Rangers, auch die Spartaner, die kämpften immer für den Mann neben sich. Ja, also der eine hat den anderen beschützt, indem er für ihn gekämpft hat. Und so hat sich das in der Truppe fortgesetzt. Und das ist, sage ich mal, eigentlich der nächste Schritt nach der Selbstverteidigung, dass man andere verteidigen kann, dass man das Auge bekommt, wie kann ich andere schützen. Auch das ist, das schwebt immer so unterschwellig in dem mit, was ich alles schreibe. Ich habe auch in dem Buch schon geschrieben, ich wollte ja schon immer ein Held sein und immer alle beschützen, aber ich habe festgestellt, das konnte ich nicht. Ich wollte groß und stark sein, aber ich habe ja erstmal bis zur 5. Klasse selber immer die Lippe voll gekriegt. Also das ist, ja, aber vielleicht war das ja ein gutes Training vorher. Und also insofern fließt das schon ein, dass ich den Teilnehmern auch zu verstehen gebe, schützt auch andere. Ja, und wie gesagt, das Russian Military Combat, also wirklich der Nahkampf, ich reiß mal kurz an, worum es da geht, damit die Leute auch den Unterschied zwischen Nahkampf und Selbstverteidigung verstehen. Aber die Techniken, wie gesagt, die gebe ich innerhalb der normalen Selbstverteidigungsworkshops nicht weiter.
Wir haben heute über Kinder und die Gesellschaft gesprochen. Es gibt aber immer mehr ältere Menschen, die unter der allgemeinen Situation in ihren Ländern leiden. Haben ältere Menschen es komplizierter, den Zugang zur Selbstverteidigung zu finden? Oder gibt es da ein Höchstalter?
Nein, also erstmal muss ich sagen, ja, ältere Menschen könnten es schwieriger haben, so sie noch nie im Leben irgendeine Form von Sport gemacht haben, das heißt also ihren Körper noch nicht kennen. Das spricht ihnen aber trotzdem nicht das Recht ab, sich selbst verteidigen zu können. Und naja, das soll nicht despektierlich klingen, sondern man muss eben dann mit dem arbeiten, was da ist und welche Möglichkeiten es gibt. Und wie ich schon sagte, es gibt ja diesen Prototyp Erna Müller, 60 Jahre alt, etwas beleibt, ja, keine Olympikin, noch nie Bruce Lee-Film gesehen und geschweige denn, dass sie irgendwie einen High-Kick oder was dergleichen kann. Die muss aber trotzdem die Möglichkeit haben, sich so weit schützen zu können, dass sie aus der Situation rauskommt. Und das ist also auch für ältere Menschen möglich, denn wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben ja einen Freund auf unserer Seite und dieser Freund heißt Physik. Und in der Physik zählt ja das Prinzip Masse mal Beschleunigung. Und wenn ich jetzt eine 50 Kilo Frau hernehme und die beschleunige ihre 50 Kilo entsprechend schnell mit einer Ellbogenspitze in mein Brustbein, dann hat das Auswirkungen, da muss sie nicht viel können. Es wird mich zumindest erstmal im ersten Augenblick schocken. Und wenn sie ihre 50 Kilo richtig einzusetzen weiß, durch entsprechende, Schlagtechniken, einfach um mich für diesen Moment zu stoppen oder unschädlich zu machen, dann, dann spielt das nicht sehr viel Rolle. Und mein System ist wirklich auch so gebaut, dass es auch Bewegungsabläufe sind, die jeder ausführen kann. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn ich da sage, okay, bevor du nicht einen doppelten Flickflack kannst und einen Spagat, ja, und Marathon unter 2,5 Stunden läufst, brauchst du gar nicht anfangen. Ja, und dann ist natürlich die Latte so hoch angesetzt, dass es für niemand umsetzbar ist. Aber es muss ja umsetzbar sein.
Ja, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Welche Botschaft möchtest du den Menschen senden, die noch zögern, den Weg des Kampfsports, der Kampfkunst und der Selbstverteidigung zu gehen, aber nach mehr Sicherheit streben?
Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn ihr nicht zu mir in die Kurse kommen wollt, was ja völlig okay ist, ich meine, ich weiß ja nicht mal, wo ihr wohnt, ja, dann sucht euch irgendjemand in eurer Nähe, der was anbietet. Macht eine Probestunde mit. Einfach so. Ja, kostet nichts. Geht mal zu einem Krav Maga, macht bei dem mal eine Probestunde mit. Geht mal zum Kickboxen, macht bei dem eine Probestunde mit. Geht zum Boxen, macht irgendwo, wo ihr denkt, es muss nicht die strategische Selbstverteidigung sein. Sie ist, und vor allem auch hier an alle Kampfsportler, die schon was machen oder die Leute, die schon dran sind, die strategische Selbstverteidigung ist nur eine Ergänzung zu dem, was ihr schon macht. Bleibt unbedingt dabei. Das heißt nicht, es soll jetzt euer Karate, euer Wing Chun, euer MMA, euer was auch immer ihr tut, ersetzen. Überhaupt nicht. Es soll nur das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Selbstverteidigung nochmal was anderes ist als ein Kampfsport. Und dass es dort eben keine Regeln gibt und im Kampfsport schon. Aber deswegen hört nicht auf, denn die Elemente, die ihr schon gelernt habt, auf diese Elemente werdet ihr ja immer wieder zurückgreifen, wenn die Stresssituation kommt. Wir greifen immer auf das zurück, was wir am besten können. Ja? Und wenn wir das ergänzen können und dann noch weiter vertiefen, dann ist es eine super Sache.
Ja, und bevor wir das Interview schließen, noch die allerletzte Frage. Was ist dein Lieblingszitat?
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ist von Goethe.
Ja, denn vielen Dank für das Interview. Es war wirklich aufschlussreich, mehr über deine Erfahrung und die tiefen Einblicke in die Welt der Selbstverteidigung und Kampfkunst zu erfahren. Ich hoffe zudem, dass die Zuhörer aus diesem Gespräch wertvolle Erkenntnisse und Anregungen mitnehmen konnten. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere von euch motiviert, selbst aktiv zu werden, sei es durch das Erlernen einer Kampfkunst oder einfach, indem ihr euch mehr um eure persönliche Fitness und Sicherheit kümmert. Für diejenigen unter euch, die noch tiefer in die Materie eintauchen möchten, empfehle ich selbstverständlich Dans Buch Bodyguard Yourself, in dem er weitere spannende Perspektiven und fundiertes Wissen niedergeschrieben hat. Es ist eine großartige Ressource für alle, die mehr über effektive Selbstverteidigungsstrategien erfahren möchten. Ich bin wirklich dankbar für die Zeit, die Dan uns heute geschenkt hat und die wichtigen Themen, die wir gemeinsam erkunden konnten. Vergesst nicht, euch weiterhin um eure körperliche und mentale Stärke zu kümmern und stets für eure Sicherheit und die eurer Lieben zu sorgen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sicher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.